Samadhi, wirkliche tiefe Meditation. Vortrag von Meditation am Obermarkt, vorgetragen am 19. Mai 2011 von Horst Gunkel. Samadhi wird in Ermangelung eines besseren Wortes im Deutschen meist mit Meditation übersetzt. Das stimmt aber so nicht ganz, denn Samadhi ist wesentlich besser, wesentlich vollkommener, wesentlich tiefgründiger als all das, was wir hier donnerstags am offenen Meditationsabend machen, und auch wesentlich tiefgründiger als all das, was irgendwo sonst gemeinhin als Meditation angeboten wird. Und so könnte man mir zu Recht die Frage stellen: Sag mal, Horst, warum unterrichtest du hier Meditation und nicht Samadhi? Kannst du das nicht? Willst du das nicht? Oder was? Nun, der Grund hierfür ist einfach. Um Samadhi zu erleben, muss man besser vorbereitet sein als 99,9% aller Leute, die sich der Meditation zuwenden. Ich werde dies im Folgenden erläutern. Sehen wir uns beispielsweise das Dharma-Chakra, das Rad der Lehre, an. Es befindet sich hinter euch an der Wand. Das Dharma-Chakra stellt den edlen achtfachen Pfad dar, die bekannteste Beschreibung des Pfades, den der Buddha gelehrt hat. Es beginnt mit Samadhi, das heißt richtige Vision, also eine erste Gewissheit, dass der Pfad, den der Buddha gelehrt hat, nicht nur hilfreich ist, sondern dass er zur Erleuchtung führt, dass er uns eine Evolutionsstufe weiterbringen kann, dass er uns von der Evolutionsstufe des Menschen weiterführt hin zu Buddhaschaft, zu Vollkommenheit, zur Erlösung, ins Nibbana. Und diese erste Vision setzt schon einmal eine ganze Menge voraus. Ich bin der festen Überzeugung, dass die weitaus meisten Menschen, die hierher kommen, diese Gewissheit nicht haben, diese Vision nicht teilen. Und dabei ist das erst der erste Schritt des edlen achtfachen Pfades. Es folgen 6 weitere Pfadglieder, bevor schließlich als achtes, als letztes Samasamadhi erscheint, rechte Meditation, Meditation im eigentlichen Sinne. Oder sehen wir uns den 12-stufigen Pfad zur Erleuchtung an. Eine andere Darstellung des Pfades, die hier an der Wand hinter mir aufgemalt ist und mit den Ziffern 13 bis 24 gekennzeichnet ist. Der Pfad zur Erleuchtung. Samadhi hat dabei die Nummer 19 und steht damit direkt vor Punkt 20, dem Stromeintritt, den man auch als erste Stufe der Heiligkeit bezeichnen kann. Also ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes Stadium. Über die Pfadglieder mit den niedrigen Nummern, den Nummern 13 bis 18, habe ich hier in den vergangenen Wochen bereits gesprochen. Daher nur ganz kurz zur Erinnerung. Punkt 13 ist Dukkha, Einsicht in die Unvollkommenheit. Hier sollte man zumindest intellektuell erkannt haben, dass kein weltliches Streben zu vollkommenem Glück führen kann, weil alles Weltliche letztlich vergänglich ist und damit ohne festen Wesenskern. Punkt 14, Sada, setzt tiefes Vertrauen in den Buddha und die Lehre voraus. Erinnert also an die erste Speiche des vorhin erwähnten Dhamma-Chakra, an vollkommene Vision. Gehen wir auf diesem Pfad weiter, sehen uns 15 und Punkt 16 an. Das sind die ersten beiden Stufen der Freude. Der Freude darüber, den Pfad zur Erleuchtung zu beschreiten, wobei Pamoccha, Punkt 15, wirklich Freude heißt und das folgende Piti, die Begeisterung, die überschäumende Freude, ja geradezu die Ekstase darüber. Bei Punkt 17, Passadi, hat sich diese überschäumende Begeisterung wieder beruhigt. Passadi bedeutet zur Ruhe kommen, Beruhigung, wieder auf den Teppich zurückkehren. Das heißt nun keineswegs, dass alles wieder so wie vorher ist. Vielmehr bleibt die zugrunde liegende Freude erhalten und wir gelangen somit zu Punkt 18, Sukha, dem zuckersüßen Leben der Buddhisten, über das ich beim letzten Mal sprach. Die überschäumende Begeisterung ist vorüber und das zugrunde liegende und nunmehr geläuterte Glücksgefühl, ob der Vollkommenheit der Lehre und ob der Erfolge auf dem Pfad, ist jetzt voll entwickelt. Sukha wird daher mit Glückseligkeit übersetzt. Und erst danach, also dann, wenn Glückseligkeit das bestimmende Empfindungsmuster unseres Lebens geworden ist, erst dann steigt Samadhi auf. Und nun wird uns allmählich klar, warum ich zuvor gesagt habe, dass 99,9% aller Menschen, die hierher kommen, noch nicht genug vorbereitet sind, um zu Samadhi zu kommen. Es kann sich ja jeder und jede von euch einmal fragen, ob ihr die eben genannten Stufen 13 bis 17 bereits durchlaufen habt und nunmehr Stufe 18, Glückseligkeit, euer bestimmendes Empfindungsmuster ist. Eine Glückseligkeit, die jenseits ist von Besitzwünschen, von Trachten nach beruflichen Erfolgen, von Wünschen nach erfüllten Beziehungen. Ob ihr also wirklich wie der heimat- und besitzlose Buddha trotz oder gerade wegen des Nichtanhaftens an allem Weltlichen dauerhaft in Glückseligkeit verweilt. Und sobald Glückseligkeit zum bestimmenden Empfindungsmuster unseres Lebens geworden ist, wird Samasamadhi, vollkommene Meditation, von allein aufsteigen. Eben weil die voraussetzenden Bedingungen erfüllt sind. Woraus sich nun allerdings zwei Fragen ergeben, und zwar erstens, wie sieht dieses Samadhi aus? Und zweitens, was muss ich konkret tun, um es zu erreichen? Zunächst also zur Beschreibung des Samadhi, der vier wichtigsten Vertiefungsstufen, der vier grundlegenden Dhyanas vollkommener Meditation. Wenn man in Samadhi ist, dann sind alle fünf groben Meditationshindernisse überwunden. Das heißt, erstens Verlangen. Es gibt keinerlei Verlangen nach irgendetwas. Insbesondere nicht nach Sinneneindrücken. Jedenfalls nicht während dieser Meditation. Und zweitens, in der Meditation ist keine Abneigung vorhanden. Keinerlei Abneigung gegen irgendetwas oder jemand. Und drittens, es gibt keinerlei innere Unruhe mehr. Und daher auch keine damit verbundenen Gedanken. Und viertens, die Meditation ist frei von Mattigkeit, von Müdigkeit. Und schließlich fünftens, es gibt kein bisschen Zweifel an der Meditation, am Sinn dieser Übung und darüber, ob man es richtig macht, keine Unentschlossenheit darüber, wie ich in der Meditation arbeiten muss. Diese fünf groben Meditationshindernisse sind also überwunden. Und auch drei subtilere Meditationshindernisse sind überwunden. Das erste bezeichnet man als Sinken. Es ist diese ganz leichte Tendenz zum Absinken der Achtsamkeit in unserer Meditation. Zum Sinken der Achtsamkeit in der Konzentration auf das Meditationsobjekt. Nicht, dass man es aus den Gedanken verliert. Aber man merkt, die Achtsamkeit darauf sinkt etwas herab, sie wird etwas schwächer. Wenn auch dieses subtile Meditationshindernis überwunden ist, dann kann Samadhi auftreten. Das ist das erste der drei subtilen Hindernisse. Das zweite ist diese leichte Tendenz zum Wegdriften. Also die Tendenz, dass irgendwelche Dinge, die wir bewusst nicht zulassen, doch noch unter der Oberfläche versuchen, durchzudringen und hochzukommen. Sie können unseren Geist nicht einfangen, aber wir merken, wir müssen noch Mühe drauf verwenden, sie nicht hochkommen zu lassen. Unterschwellig tendieren sie dazu, in unseren Geist zu kommen. Und drittens, das dritte dieser subtilen Meditationshindernisse bedeutet, dass wir keine plötzlichen Eindrücke oder Bilder mehr bekommen, die unseren Geist zwar nicht einfangen können, auf das wir uns damit beschäftigen, aber doch noch für den Bruchteil einer Sekunde in unseren Sinn kommen. Auch diese erscheinen nicht mehr. Wir haben also alle Meditationshindernisse überwunden. Die fünf groben, Verlangen, Abneigung, Unruhe, Mattigkeit und Zweifel. Und auch die drei subtilen. Sinken, Wegdriften und aufblitzende Bilder. Und so gestillt von jedwedem Hindernis ist unsere Konzentration dauerhaft ablenkungsfrei. Die Buddhisten nennen das Chittekagata, einspitziges Verweilen beim Meditationsobjekt. Und wenn ich eben gesagt habe, dauerhaft ablenkungsfrei, so bedeutet dauerhaft mindestens eine Viertelstunde, es kann aber auch deutlich länger dauern, bis hin zu mehreren Tagen. Diese einspitzige Konzentration ist damit verbunden, das Meditationsobjekt ganz zu erfassen und dauerhaft im Fokus zu haben. Dabei können zunächst, also in der ersten Vertiefung, noch die beiden freudvollen Faktoren Piti, Begeisterung und Sukha auftreten und außerdem noch die Ausrichtung des Geistes auf das Meditationsobjekt und die geistige Beschäftigung mit dem Meditationsobjekt. Bei noch tieferem Samadhi, in der zweiten Vertiefung, fallen diese beiden geistigen Faktoren weg. Während die einspitzige Konzentration, die Begeisterung, das Glücksgefühl anhalten, wird unser Samadhi noch tiefer in der dritten Vertiefung, entfällt auch diese überschäumende Begeisterung, dieses Piti weg, während das Gefühl von Sukha, von Glückseligkeit erhalten bleibt. Und in der vierten Vertiefung schließlich überwinden wir auch Sukha. Stattdessen steigt etwas auf, was die Chinesen als Datong, als große Harmonie bezeichnen. Ein Gefühl tiefen Verstehens und absoluter Unparteilichkeit. Etwas, das wir als Upekka, als Gleichmut bezeichnen, steigt auf. Dabei darf man Gleichmut um Himmels Willen nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln, was ein emotionsarmes Gefühl der Wurstigkeit ist. Im Gleichmut ist vielmehr das Gefühl von Metta, das wir hier regelmäßig einzuüben bemüht sind, also von ganz starkem Wohlwollen, in vollkommener Weise vorhanden und ist gepaart mit neidloser Mitfreude, mit dem Glück anderer und mit ebenso tiefem Mitgefühl mit allen leidenden Wesen. Es ist, so kann man sagen, ein Gefühl von Metta mit allen Wesen, vereint mit tiefem Mitgefühl. Sagen wir von Menschen im KZ oder Hühnern in der Käfighaltung. Ohne jedoch irgendwelchen Groll gegen die SS-Aufseher im KZ, gegen Hitler oder bei den Käfighaltungshühnern gegen die Käfighalter oder Groll gegen die Konsumenten von Käfigeiern zu empfinden, sondern vielmehr Mitgefühl auch mit diesen durch Verblendung leidenden, verirrten Wesen. Gut, jetzt haben wir einen ungefähren Eindruck davon, was Samadhi ist. Und wenn wir im Vergleich dazu unsere eigene Meditation betrachten, werden wir vermutlich eine ungeheure Diskrepanz feststellen. Bleibt die ganz spannende Frage, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und die Antwort darauf ist erstaunlicherweise ungeheuer einfach. Man muss den Pfad der unregelmäßigen Schritte verlassen und den Pfad der regelmäßigen Schritte zu gehen beginnen. Aber was ist das, der Pfad der unregelmäßigen Schritte? Nun, ich behaupte, es ist der Pfad, den ihr derzeit geht. Ihr kommt vermutlich hierher, weil ihr euch für Meditation interessiert. Ja, das ist verständlich, das ist legitim. Es ist auch der Grund, warum ich diese Einrichtung hier nicht zum Beispiel Buddhismus in Gelnhausen nenne, sondern Meditation am Obermarkt. Meditation klingt irgendwie modern, trendy, Buddhismus hingegen klingt so nach Religion und Religion ist bekanntlich öd und langweilig. Vielleicht kommt ihr aber auch her, weil ihr Buddhismus ganz interessant findet, weil ihr denkt, das ist eine von vielen Weisheitslehren. Und sehr viele Menschen wollen entweder weiser sein, als sie sind, oder zumindest weiser wirken, als sie wirken. Und daher kommt man hierher, hört sich an, was ich zu sagen habe und ob da die ein oder andere Anregung dabei ist, die man dann in sein Potpourri von Weisheitsversatzstücken aufnehmen kann, so Kalenderweisheiten plattmäßig. Und auch dieses euer Verlangen versuche ich irgendwie zu bedienen. Das ist der Grund, warum ich hier jede Woche einen Vortrag halte oder eine buddhistische Geschichte erzähle. Sie geben einen leichten Geschmack von Weisheit. Nun gut, vielleicht untertreibe ich jetzt etwas. Diese Vorträge und Geschichten machen uns mit Sicherheit nicht unweise, nicht tumbe, sondern sie können uns auch wirklich graduell ein winzig kleines bisschen weiser machen. Ein winzig kleines bisschen. Doch wirklich weise werdet ihr durch meine Vorträge und die Geschichten hier leider genauso wenig, wie ihr durch den Meditationsunterricht zu Samadhi kommt. Nicht einmal dann, wenn ihr all meine Meditationsworkshops an Wochenenden besuchen würdet. Nicht, dass man dort nichts lernt. Diese Veranstaltungen sind wirklich sehr hilfreich. Genauso wie meine Vorträge relativ hilfreich sind. Was euch aber wirklich ungemein weiterhelfen würde, wäre vom Pfad der unregelmäßigen Schritte zum Pfad der regelmäßigen Schritte zu kommen. Das Problem daran ist, das klingt überhaupt nicht spannend, das klingt nicht trendy, das klingt nicht sexy. Dennoch hat der Buddha im Laufe seiner Lehrtätigkeit immer mehr Gewicht auf den Pfad der regelmäßigen Schritte gelegt. Eben weil er gesehen hat, dass die Menschen den Pfad der unregelmäßigen Schritte viel interessanter fanden. Der Pfad der regelmäßigen Schritte jedoch der zielführende ist. Und eben deshalb hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 11 der 15 größeren Lehrdarlegungen, die der Buddha in seinem letzten Lebensjahr gab, den Pfad der regelmäßigen Schritte zum Inhalt. Dieser Pfad der regelmäßigen Schritte ist ganz leicht zu verstehen. Intellektuell werdet ihr ihn alle heute Abend noch verstehen, in den nächsten 5 Minuten. Das Beschreiten des Pfades ist dann allerdings etwas schwieriger, aber der Pfad ist gangbar. Für jeden und für jede. Er setzt weder besondere geistige, noch besondere körperliche oder besondere spirituelle Fähigkeiten voraus. Allerdings benötigt man dazu einen festen Willen. Man benötigt Entschlossenheit. Halbherzig kann man diesen Pfad nicht beschreiten. Was ist das für ein Pfad? Der Pfad der regelmäßigen Schritte. Nun, es ist der edle, dreifältige Pfad. Toll, was? Nur 3 Sachen, die man sich merken muss. Das ist mal ausgesprochen wenig. Ja, und auf diesem Pfad wird all das gemacht, was ihr vermutlich auch schon macht. Jedenfalls immer mal oder zeitweise. Nämlich meditieren, nämlich Weisheitslehren studieren. Naja, vielleicht studiert ihr sie nicht, sondern konsumiert ihr sie nur ein bisschen, indem ihr so zuhört. Und das dritte ist, ethisch richtig handeln. Aber der dreifache Pfad hat eine entscheidende Reihenfolge. Deshalb nennt man ihn den Pfad der regelmäßigen Schritte. Diese Reihenfolge ist erstens Sila, zweitens Samadhi, drittens Pranya. Erstens Ethik, zweitens Meditation, drittens Weisheit. In genau dieser Reihenfolge. Nur wenn wir unsere Ethik vervollkommnet haben, werden wir wahren Samadhi erleben. Und nur wenn wir in genügendem Maße Samadhi-Einwirkungen hatten, entfaltet sich in uns die vollkommene Weisheit, kann Erleuchtung aufsteigen. Das heißt nun nicht, dass ihr nie wieder meditieren sollt, bevor ihr nicht vollkommene Tugendbolde geworden seid. Und es heißt auch nicht, dass ihr euch bei meinen Vorträgen die Ohren zuhalten sollt und buddhistische Schriften meiden sollt wie der Teufel das Weihwasser. Aber es heißt, dass unsere, eure, wie auch meine, Hauptbaustelle Sila, Ethik ist. Und je gefestigter diese ist, desto besser wird unsere Meditation. Und erst dann sind wir auch in der Lage, Samadhi zu erlangen. Vollkommene Samadhi. Tiefe, wahre Meditation. Und Samadhi ist schließlich Punkt 19 auf unserem Pfad. Und der ist die unmittelbare Grundlage für Punkt 20, den Einstieg in die Heiligkeit. Den Übertritt vom Gravitationsfeld von Samsara, dem Weltlichen, ins Gravitationsfeld von Nibbana, der Vollkommenheit. Es ist das Ende des mühsamen Praktizierens und der Beginn des Heiligen, auf Glückseligkeit und Samadhi beruhenden Lebens, das uns zur Vollkommenheit, zur Erleuchtung, zur Buddhaschaft führt. Ja, und damit das nicht so fern und unverbindlich bleibt, kündige ich jetzt einmal für nach der Sommerpause einen Kurs an. Einen Kurs mit dem Titel Stufe 1 Verhaltensoptimierung. Außerdem werde ich im Laufe der nächsten Zeit, auch donnerstags, immer einmal über einzelne Elemente der Verhaltensoptimierung sprechen. Dieser Begriff Verhaltensoptimierung scheint mir unserem heutigen Sprachgebrauch angemessener als Ethik oder gar Tugend, Moral oder Sittlichkeit. Und das, obwohl es letztlich um das Gleiche geht. Wie optimiere ich mein Verhalten, um zu besserer Meditation, zu mehr Weisheit, zu dauerhaftem Glück zu kommen? Vielleicht soll ich das Kursangebot auch zielgeleitete Verhaltensoptimierung nennen oder besser zielinduzierte Verhaltensoptimierung. Das klingt viel zeitgemäßer als Tugend oder Sittlichkeit. Und es steht damit dennoch durchaus in der buddhistischen Tradition. Denn der Buddha hat niemals die Begriffe gut oder böse verwendet, sondern Kushala oder Akushala, geschickt oder ungeschickt. Und geschickt ist dabei jede zielinduzierte Verhaltensoptimierung, wobei das Ziel natürlich Vollkommenheit ist, Buddhaschaft, Nibbana.